Manfred Maurenbrecher hat ein Buch über seine Zeit in den 80er Jahren geschrieben. Das große Interview auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music.
30 Minuten Marabu Musik.
Desorientierte Menschen laufen durcheinander in verschiedenen Haufen. Jede Richtung ist verkehrt, kaum ein Leben etwas wert. Immer wieder Stress und Druck, träges Ducken ohne Ruck. Müde schon beim Wecker klingeln, kein liebes Wort schafft's durchzudringen, denn du musst ja aufstehen, du musst ja zusehen, wo du bleibst, wohin's dich treibt. Kannst du eh nicht selbst entscheiden im Kampf ums Vegetieren, weil sie dich zerren, weil sie dich reiten, kraust du schon auf allen Vieren. Unkontrolliert tobt der Behördenwahn, alles durcheinander, Leben ohne Plan. Überall fehlt Personal, überall fehlt der Krawall. Keiner schlägt mehr auf den Tisch, kann ja sein, die feuern dich für jedes Mucken, jedes Mohn. Und dann frisst der Krebs den Zorn. Du musst ja aufstehen, du musst ja zusehen, wo du bleibst, wohin's dich treibt. Kannst du eh nicht selbst entscheiden im Kampf ums Vegetieren, weil sie dich zerren, weil sie dich reiten, kraust du schon auf allen Vieren. Weil das nicht reicht, wird mit Angst gespielt. Klar, weil die Angst sehr gut die Massen drillt. Auch das trägst du mit Geduld, daran sind ja die anderen schuld. Die werden täglich als Sünder präsentiert, dir als Feindbild vorgeführt. Du ahnst, dass es eine Lüge ist, doch das ist egal. Solange du es frisst, da musst du aufstehen,
aufstehen,
da musst du zusehen,
zusehen,
wo du bleibst,
wohin es dich treibt.
Kannst du eh nicht selbst entscheiden im Kampf ums Vegetieren, weil sie dich zerren, weil sie dich reiten, kraust du schon auf allen Vieren. Das Morden der Seele, der Selbstbetrug. Wann erinnert sich der Mensch an sich, daran, was er wert ist, dass er mehr ist als Pflicht? Ich denke, heute ist so ein schöner Tag, in dem schon morgens so eine Atmosphäre lag, so eine Kraft, die uns plötzlich erfüllt, so ein Ungehorsam, so ein Wille, der brüllt. Ja, wir werden aufstehen, wir werden zusehen, wo wir bleiben, wohin wir treiben, das sollten wir schon selbst entscheiden. Schluss mit stumm parieren, wir sind Menschen, dafür gilt es zu streiten. Es ist an der Zeit, aufstehen. Wir sind Menschen, dafür gilt es zu streiten. Es wird Zeit. Wir werden rebellieren.
Im Interview mit Manfred Maurenbrecher geht es ausschließlich um die 80er Jahre. Das war was Aktuelles von ihm, vom letzten Album. Der Text stammt von Andreas Hehle. Seine Witwe hört diese Sendung auch. Sie ist ganz lieb gegrüßt. Und hier kommt Andreas mit dem Projekt Mondlicht.
Mondlicht. Im kalten Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolkenbergen. Im Licht des kalten Mondes greife ich sehnsüchtig nach deinen Worten. Im kalten Licht des Mondes springt mein Herz lautlos entzwei.
Im kalten Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolkenbergen. Im Licht des kalten Mondes greif ich süchtig nach deinen Worten. Im kalten Licht des Mondes springt mein Herz lautlos entzwei. Im Licht des kalten Mondes liegen Schatten auf deinem Verbergen. Im kalten Licht des Mondes spür ich, du bist nicht frei.
Im Licht des kalten Mondes liegen Schatten auf deinem Verbergen. Im kalten Licht des Mondes spüre ich, du bist nicht frei. Im Licht des kalten Mondes fängt es an und ist vorbei.
Nicht 10, nicht 20, 30 Minuten Nonstop Europe's Alternative Music, das ist Radio Marabu. Es werden nicht ganz 30 Minuten werden, weil die Interviewteile mit Manfred Maurenbrecher sind etwas länger und gemütlicher. Leider rauscht es auch ein bisschen, seht es uns nach. Die Arctic Monkeys jetzt mit der aktuellen Single There Better Be a Mirror More.
That ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this is what I would. Giving it the old romantic fool. Seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't do. I'd throw the rose tint back on the explode. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been
night. So do you wanna walk me to the curb? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a
sacred, my soul is stripped, radio's painful, the words are clear, the grief it gets me, the weird goodbyes, my car is creeping, I think it's dying, I'm pulling over until it heals, I'm on a shoulder of lemon fields.
Marabou Retro. Retro. Marabou 70s.
Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stage. Sting Ray.
les nuits qu'on passe à l'autre
bras.
Grand Hotel Procol Harum von 1973, ein Klassiker. Mit einem Klassiker geht's auch gleich los bei Manfred Maurenbrecher mit Bob Dylan. Da ist er ja Fan. Gleich geht's los. Das ruhmreiche Volkstheater Rostock schenkt uns ein Stück namens Heatwave. Präsentiert wird es von Lotto Mecklenburg-Vorpommern, Partner der Kultur, also ein Gewinn. Ich lese aus dem Text: West-Berlin, Anfang der 80er Jahre und die Sonne brennt. An Gittis Pommesbude trifft sich der Kiez zum Trinken, Quatschen und Feiern. Auch die Clique um Mücke und Jan ist regelmäßig hier. Doch in die ausgelassene Sommerstimmung mischt sich die angespannte weltpolitische Lage. Sie wollen keinen Stillstand mehr. Da lernt Jan beim Jobben für Gittis Laden Tina kennen. Und so weiter und so fort. Das neue Musical in der Halle 207 entführt das Publikum auf die bunte Insel West-Berlin. Ich ergänze: eine selbstständige politische Einheit. Der NDR bewirbt ausführlich in seinem Nordmagazin. Diese Angebote westlicher Industriemusik wurden dargeboten. Den letzten kannte meine Freundin zum Beispiel gar nicht. Sie ist in der Region aufgewachsen und hatte nicht die Gelegenheit, ausländische Medien zu konsumieren und zu empfangen. Zumindest nicht auf UKW. Auf Mittelwelle und Kurzwelle mag das durchaus gegangen sein. Soweit ging das Interesse an ausländischen Medien dann aber doch nicht. Schauen wir mal, wer über die 80er Jahre im Volkstheater Rostock aufklärt. Stefan Brauer und Henrik Kuhlmann. Ersterer erblickte in Rothenburg Würme das Licht der Welt. Abitur machte er in Bonn, sein Studium in Hamburg. Henrik Kuhlmann studierte Theater, Film und Medienwissenschaften bei Hans Thies Lehmann in Frankfurt am Main. Dort wirkte er im Theater am Turm, später auch in Göttingen. Da kann ich zumindest anregen, es vielleicht auch mal mit einem syrischen Regisseur im Volkstheater Rostock zu versuchen. Zumindest die gesellschaftlichen Bedingungen in Syrien waren denen der DDR ähnlicher. Immerhin läuft da noch dieses Werk. Sillys Montclamott. Das Thema kann man aber noch weiter treiben. Hört man Oldie-Kanäle, die sich auf die 80er Jahre beschränken. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es da ein Radio 8080, aber natürlich auch die ersten Programme der ARD. Hier dominieren eindeutig US-amerikanische oder Produktionen aus Großbritannien. Unterschlagen wird bei dieser Programmgestaltung, dass es sehr lange einen Zweikampf zwischen deutschen Produktionen und internationalen Produktionen gab. Auf der einen Seite die ZDF-Hitparade, auf der anderen Seite die Hitparade international. Schräg gemischt das Ganze bei Ilja Richter in der Disco, um mal westliche Angebote zu nehmen. Aus der DDR kann man rund hinzufügen. Hier gesellten sich noch internationale Produktionen, auch aus der GSSR, aus der Sowjetunion und aus Polen oder aus Ungarn hinzu, Länder, die sehr populär in der DDR mit ihren Musikanten waren. Auch in der BRD gab es große regionale Gefälle. Der Bayerische Rundfunk sendete viel aus Österreich, aber auch aus Italien und Frankreich. All das wird bei den heutigen Programmierungen komplett unterschlagen. Hier von einer Kolonialisierung im Sinne der US-amerikanischen Industriekultur zu sprechen, halte ich nicht für zu weit hergeholt. Gerade in der Deutschen Demokratischen Republik wurde bis zum Ende der 80er Jahre nationales und internationales, deutschsprachiges, englisches und international gesprochenes gemischt. Nicht zuletzt bot das für viele westliche Schallplattenfirmen die Gelegenheit, ihre abklingenden Schlagerhelden in der DDR aufspielen zu lassen. Wie oft war Costa Cordalis, Rex Gildo oder Iron Shear zu Gast. Auch der kurze nationalistische Hype um 1990 lässt sich mit diesen Phänomenen erklären. All das wegeditiert beim Volkstheater Rostock und natürlich auch bei den entsprechenden musikalischen Formatradio-Angeboten. Und wir können ja noch gemeiner werden, wir können an Rosa Laub erinnern. Die Rockoper mit der Musik von Horst Krüger, von Waltraud Levin, unter anderem mit Manfred Gorn, Gerti Müller, Eva-Maria Pickert und Wolfgang Lippert auf der Bühne, auch als Schallplatte veröffentlicht. Es gab auch eine Fortsetzung. Dafür stark gemacht hat sich der legendäre Regisseur und Theaterintendant Hans Anselm Perten. Er brachte zum Beispiel Stücke von Rolf Hochhuth nach Rostock. Unter ihm wurde das Volkstheater Rostock das bedeutendste Reisetheater der DDR. Auch gilt Perten als Schöpfer der Sturtebeker Festspiele. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf Heatwave, ich übersetze mit Hitzewelle für die nicht englischsprachigen Rostocker und Rostockerinnen, dann auf nach Rostock. Weitere aktuelle Programme, musikalische Zeitreisen, Lieder aus deutschen Tonfilmen, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, oder die Kuh Rosmarie, ein Familienstück von André Beierler, Brecht, Hochhut oder dergleichen, finde ich auf dem aktuellen Programm nicht. Aber wenigstens noch meine liebe Freundin Dorit Gebler, ihr Porträt von Hildegard Knef und das Programm Ein bisschen Sex muss sein. Na denne.
Hallo, hier ist Dorit Gebler. Ich grüße alle Hörer von Radio Marabu und freue mich, dass ich Ihnen ein Lied von mir vorstellen kann. Lach nur, heul nicht und so weiter.
Lach nur, heul nicht, bleib immer am Ball. Ständig was Neues und möglichst mit Knall. Lach nur, heul nicht, vertrau deinem Mut. Bau auf deine Freunde und alles wird gut.
Radio Marabu.
Music.
Radio Marabu.
Bei uns wissen die DJs,
warum sie Musik spielen.
Ich kann nicht singen. Ich spiele kein Instrument. Aber alle anspringen. Und die schreien gefällt.
Ich liebe dich.
Europe's Alternative.
Ich sitze in Berlin mit Manfred Maurenbrecher. Hallo, in deiner Wohnung.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Erstmal was ganz Interessantes, diese Wohnung gehört zu einem Künstlerviertel.
Richtig, der sogenannten Künstlerkolonie, Ende der 20er Jahre, erbaut vom Bühnenverein und vom Schriftstellerverband.
Architektonisch sehr interessant und du wohnst auch schon seit Ewigkeiten hier drin.
Ja, ich bin hier groß geworden, war dann dazwischen aber lange weg und irgendwann, als meine Eltern nicht mehr lebten, haben wir den Mietvertrag übernehmen dürfen.
Und so sitzt du immer noch hier in dieser Wohnung in Berlin-West. Freue mich, hier zu sein. Wir wollen heute in die 80er Jahre zurück. Für mich war das die Jugend. Ich bin 1971 geboren. Du warst ja damals schon in den 30er Jahren. Trotzdem kannst du sagen, deine Zeit. Ne?
Ja, die 80er war das Jahrzehnt, wo ich mich entschieden habe, das zu tun, was ich bis heute mache. Meine Lieder zu schreiben, auf Bühnen aufzutreten und manchmal auch einen längeren Roman zu schreiben, aber jedenfalls ein Leben ohne größere Sicherheit zu führen.
Der Rest ist Mut, heißt das Buch vom Liedermachen in den 80er Jahren. Wie kam die Idee zum Buch?
Eigentlich war das ein Gespräch mit dem Verleger vom kleinen Bebra Verlag hier in Berlin, der irgendwann sagte, warum schreiben Sie nicht mal Ihre Erinnerungen auf die 80er, sind doch im Moment so modern wieder geworden und junge Leute interessieren sich dafür. Und da habe ich gedacht, wenn der das schon so sagt, dann könntest du das eigentlich machen. Es war gerade der Anfang der Corona-Zeit, die Auftritte brachen weg und ich hatte unglaublich viel freie Zeit und dachte, na komm, das ist ja wie eine Aufforderung, jetzt setz dich mal hin und versuch's.
Und passt ja jetzt auch ganz gut, während wir sprechen, steht gerade die Veröffentlichung, die Erstveröffentlichung all deiner 80er Jahre CBS-Alben ja immerhin auf CD an.
Genau, die wird im Herbst sein und ich habe da gerade, also die wird auf 3 CDs werden diese 5 Alben rauskommen, neu nochmal, auch neu überspielt und ja.
Remastered?
Ja, nee, das nicht ganz, aber sie klingen schon toll jetzt. Also habe ich wirklich gestaunt. Und ich habe eine 4. CD zusammengestellt und die klingt eher verrauscht und ist aber, glaube ich, sehr interessant mit Demoaufnahmen aus der Zeit. So eine Art Chronologie, wenn man die hört, dann sieht man dieses Jahrzehnt so richtig vorbeilaufen.
Wir wollen uns auch in diesem Interview, in diesem Jahrzehnt aufhalten. Es ist ein sehr unterhaltsames Buch, gebe aber zu, es fiel mir schwer, es zu lesen, weil wir ja zurzeit in so einer schwierigen Zeit sind, von Pandemie zum Weltkrieg sozusagen. Und das ist eine Zeit, wo mir zumindest etwas Unterhaltsames etwas schwerer fällt. Die erste Runde vom Buch las ich in der Sauna.
Dann war der nächste Lockdown und das Buch ist dann in der Saunatasche geblieben und ich habe dann eine ganz, ganz lange Lücke dazwischen und auch einiges vom Anfang an wieder vergessen. Du steigst ja so mit 30 ein, aber ich frage es mal, gibt es Erzählenswertes aus der Zeit davor? Du hast ja auch davor schon 30 Jahre unterwegs gewesen.
Natürlich. Also ich glaube, dass es sowieso in jedem Leben irre viel Erzählenswertes gibt. Es ist immer die Frage, wie man es erzählt. Und mein Buch über diese Zeit zwischen 1970 und 80, als ich zwischen 20 und 30 war, wurde sehr viel, glaube, sehr viel verrückter und sehr viel ernster und manchmal auch ein bisschen verzweifelter sein als dieses in den 80ern, weil da wurde ich richtig erwachsen. Und die Zeit der 70er wäre eher wie ein sehr unsicherer, junger Mensch, der ganz viel vom Leben will, mehrmals scheitert und sich dann irgendwie doch noch berappelt.
Zwei Frauen spielen im Buch eine größere Rolle. Zur zweiten kommen wir nachher, die ist ja heute noch in deinem Leben. Aber es beginnt auch mit Erinnerungen an eine andere Frau in den frühen 80er Jahren.
Ja, Margaret Mack. Ja, das war meine erste längere Freundin und diese Beziehung war sehr intensiv, sehr herzerfüllt und wir waren sowas auch wie Seelenverwandte. Aber sie war ein Mensch, der, also sie hat von Anfang an gesagt, dass ihr das Leben so sehr viel nicht bedeutet und es war immer ein Kampf dagegen, dass sie vorzeitig aus dem Leben geht und das hat uns dann auch auseinandergebracht, weil ich mich eigentlich dafür entschieden habe, aktiv und froh darüber zu sein, dass ich Sachen ausprobieren darf und für sie war das eher angsterfüllt und das ging dann nicht mehr zusammen, aber das war ein sehr schmerzlicher Prozess, der in dem Buch auch vorkommt und ich hoffe, dass er nicht das Zeug zu sehr überlagert. Also ich musste mir beim Schreiben so eine Art Grenze ziehen, wo es auch für mich zu privat wird.
Wichtig ist ja aber trotzdem, dass es ja die Geschichte auch natürlich mit zur Geschichte gehört und auch zu vielem, was du später sicherlich geschrieben hast. Das Buch erzählt natürlich auch sehr, sehr viel über die Musik der Zeit und über die Erlebnisse. Und ein ganz wichtiges Erlebnis ist Bob Dylan live 1981. Hast du da noch Erinnerungen an die Setlist? Musikalisch war er da ja noch so ein bisschen am Religiösen dran, gell?
Ja, also das Verrückte ist ja, dass ich von heute her gesehen diese Tour 81 für richtig toll halte. Er fing ja wieder an, mit alten Songs da mit ins Programm reinzunehmen. Aber damals habe ich das anders gesehen. Ich fand das so ein bisschen gewalttätig und war nicht so beeindruckt davon. Ich hatte ihn vorher schon mal 78 in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld gesehen und das war umwerfend toll. Und dieses Konzert in München war so durchmischt. Es gab ein paar wunderschöne Stellen, also ein Lied In the Summertime ist bis heute eins meiner Lieblingslieder aus dieser religiösen Phase. Und musikalisch würde ich von heute her sagen, war es also eine seiner besten Bands, die ihn da begleitet haben.
Wollen wir jetzt einen Titel von Bob Dylan spielen?
Gerne, vielleicht dieses Stück.
In the Summertime.
Never said where the trees hung low by that soft and shining sea. Did you respect me for what I did or for what I didn't do or for keeping it here? Did I lose my mind when I tried to get rid of everything you see? Cut through iron and we cut through mud.
Then came the warning that was before the flood that set everybody free. Fools, they made a mock of sin. Our loyalty they tried to win. But you were closer to me than my next of kin. But they didn't want to know or see. In the summertime. Oh, in the summertime. In the summertime. When you were with me. Poverty and shame was theirs. But all that suffering was not to be compared with the glory that is to be. And I'm still carrying the gift you gave. It's a part of me now, it's been cherished and saved. It'll be with me unto the grave and then into eternity. In the summertime.
Mit Manfred Maurenbrecher sind wir in den 80er Jahren heute. Es geht um sein Buch Der Rest ist Mut. Beim Lesen kam mir doch wiederkehrend in den Sinn, die 80er Jahre, eine Zeit des Wohlstands und auch eine Zeit von viel Kultur, auch ohne allzu durchdachte Konzepte schien es Möglichkeiten zu geben, gerade auch im Westen, sich als Künstler sehr, sehr weit zu entfalten. Wie schätzt du das ein und wie besonders war das in der, ich sag's mal, wie es früher gesagt wurde, selbstständigen politischen Einheit Berlin-West?
Ja, also West-Berlin hatte schon einen Sonderstatus. Erstens gingen viele dorthin, die der Bundeswehr entkommen wollten, also viele Jungs und viele junge Frauen gingen auch nach West-Berlin, einfach weil es angesagt war. Und in West-Berlin gab es doch jede Menge Förderungen auch für künstlerische Aktivitäten und der Wohnraum war sehr erschwinglich. Also es waren wirklich sehr günstige Verhältnisse für alle möglichen Pflanzen in Richtung Kultur.
So ein bisschen war das ja auch noch nach der Wende, so die ersten 10, 15 Jahre. Ich weiß, das sind viele Künstler aus Australien hierher gekommen zum Beispiel und haben dann noch relativ günstig, da war Berlin eine der billigsten Weltstädte, aber das liegt sich mittlerweile auch, muss man leider sagen, oder?
Ja, mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile kenne ich einige Leute, die Familien gegründet haben, die wirklich aus Berlin fliehen, weil der Wohnraum nicht mehr zu bezahlen ist und weil auch so das Umfeld unwirtlicher geworden ist. Also viele ziehen jetzt raus nach Brandenburg.
Gab es so Szenen, in denen du dich gerne rumgetrieben hast, so in den frühen 80er Jahren? Hat man da auch Leute wie David Bowie zum Beispiel sehen können, ohne größere Probleme?
Naja, das hat mich nicht so interessiert. Die Szenen, in denen ich mich rumgetrieben habe, habe ich ja beschrieben. Das war einerseits so eine bestimmte Rockmusikszene und vor allen Dingen aber auch so die Folkies, also die Leute, die eigentlich aus der alten Liedermacher-Tradition kamen. Da gab es ja auch jede Menge Jüngere, die das dann eben nachgemacht oder mitgemacht haben und die beiden Szenen haben mich hauptsächlich interessiert. Diese Szene um diese bekannten Amerikaner und Engländer, Bowie und so, das war immer sehr mit Drogen verbunden und davor bin ich eher zurückgeschreckt. Also ich war nicht der Typ, der sich davon so sehr hat anziehen lassen.
Wie ging's los mit der ersten Platte? Wichtige Namen aus der Zeit oder durch die gesamten 80er Jahre, auf jeden Fall die Plattenfirma CBS, die dich unterstützt hat, auch mit einem Folgevertrag. Dann Jim Rakete natürlich und auch Herwig Mitterecker von Spliff. Wie fing's an?
Fing so an, dass ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe und gesagt habe, ich will ein halbes Jahr Musik machen und mal sehen, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich wird gar nichts dabei rauskommen. Und dass ich irgendwann mal in einer Pizzeria gespielt habe und Herwig Mitterecker saß da, der war schon ein bisschen vorbereitet, da wird jemand spielen, den könntest du dir mal anhören, das ist ganz interessant. Und der war wirklich begeistert davon und hat dann gesagt, wenn wir Erfolg haben mit unserer ersten deutschsprachigen Platte, dann will ich mit dir Aufnahmen machen. Und so kam es dann, weil sie erfolgreich damit waren. Und dann haben wir diese erste Platte gemacht und die konnten die der CBS praktisch aufdrücken, weil sie hatten so eine Art Verabredung, wir machen jetzt ein paar Sachen, da war auch Nena darunter und so, und ihr nehmt es ab und dann sehen wir weiter.
Eine luxuriöse Zeit.
Allerdings, ja klar, und das war ich habe jetzt gerade mit Jim Rakete da auch noch mal ein bisschen länger drüber geredet, weil wir haben gemeinsam im vorigen Sommer das Buch hier in Berlin vorgestellt, im Pfefferberg-Theater, und der sagte da auch noch mal, er war selber ziemlich platt, wie bereitwillig die in Frankfurt bei der CBS Geld dafür gegeben haben, mir dann den langen Plattenvertrag gegeben haben und immer wieder eigentlich auch, waren dann so Sachen wie große Rockfestivals, wo ich spielen sollte, kostet natürlich was, und sie haben immer wieder Geld rausgerückt. Also es war wirklich schon erstaunlich.
Was kannst du zum ersten Album sagen? Was bedeutet es dir direkt?
Ich habe es ja jetzt wieder gehört, nachdem es digitalisiert worden ist, und ich finde, dass es ausgesprochen kraftvoll ist, aber auch sehr entlegen. Also es ist überhaupt kein gängiges Album, und ich weiß genau, dass ich damals auch Lieder hatte, die sehr viel gängiger waren, und dass Herwig und ich uns darin, wir waren uns in vielen immer wieder uneinig, aber darin waren wir uns völlig einig, dass wir nicht die Singles und die gängigen Sachen auf dieses Album tun, sondern eher die tiefgründigen. Und mir hat das eigentlich jetzt mich hat das beeindruckt, dass wir damals so konsequent waren, weil das ist schon ziemlich heftiger Stoff, der da kommt.
Was ist dein Lieblingsstück von der Platte?
Es gibt zwei. Die stehen beide ganz am Ende. Das letzte heißt Zwei Jungs am Hafen. Das ist ein ganz kurzes und das finde ich so eine Skizze, die mir sehr gut gelungen ist. Und dann gibt es dieses Lied vom Weggehen an und für meine Freundin Mac. Das ist ein Lied, das hat dann später auch Ulla manchmal in ihren Live-Programmen gesungen. Ulla Meinecke, genau. Das übernehme ich jetzt tatsächlich wieder in mein Repertoire, weil es mir so gut gefallen hat. Ich hatte es fast vergessen und finde es wieder sehr schön.
Wie heißt das nochmal?
Das Lied vom Weggehen.
Das Lied vom Weggehen, das werden wir jetzt spielen.
Wenn du sagst, du wirst gehen, mich zürnen und sehen. Ich kann dir nicht im Weg stehen, ich will mich nicht bloß wegdrehen. Wenn du sagst, du willst gehen, wenn du sagst, du willst leiden, es sei höchste Zeit. Hätte ich keine Nacht bewacht, hätte dazu keine Macht. Wenn du sagst, du bist leid, aber wissen sollst du, dass ich da bleib, wenn es das sinkende Schiff, das Letzte, das du hörst, wenn du in die Stille fährst, wär meine Stimme, die dich rief. Helle Zeiten, vielleicht gab's Lachen umsonst. Dem Kind auf freiem Feld war der Himmel noch ein Zelt und der Regen Zauberkunst. Da kam Kraft aus dem Glauben,
dass wir Söhne und Töchter sind. Da war eine ungeheure Freude auf das Neue, in Wäldern, die längst Bücher sind. Sonne kann singen, Wasser kann zäh sein wie Blei. Schau von den eroberten Sternen auf die Erde, zur Verwüstung frei. Die Sonne kann singen, das Wasser kann zäh sein wie Blei. Schau runter von eroberten Sternen auf die Erde, zur Vernichtung frei. Aber wissen sollst du, dass ich ja sag, weil ich nichts Besseres kenn. Dunkel, wenn ich Angst hab, hell, wenn ich meinen Tag hab. Von Milliarden einer, der doch glaubt, er sei wie keiner, dass ich um mein Leben renne.
Marabu.
Zwei Jungs am Hafen wollen noch nicht schlafen, spielen die Gitarre und die Geige wie Zigeuner. Ich sitz am Quai und seh die Möwen um die Kräne immer kreisen, bis ich wein. Vielleicht im Süden, ein kleiner Fleck, nicht angefasst von weißen Händen. Sie schaffen, zu jung zum Tricksen, alt genug, um zu verschwinden. Ich geh weg vom Quai in eins der schäbigen Lokale, um den tiefen, faulen Blick der alten Männer zu ergründen.
Zwei Stücke vom Debütalbum von Manfred Maurenbrecher, die dir am Herzen liegen. Ich muss natürlich musikjournalistisch auch zu den Singles kommen. Und das erste Stück vom Album war eine Single, Beutevogel. Was kannst du zu diesem Titel noch sagen? Den wollen wir jetzt noch hören.
Na, der war damals schon ein bisschen älter. Und das war aber das Lied, auf das Herwig so abgeflogen ist, was er so toll fand, dass ich auch in dieser Pizzeria gespielt hatte. Das ist ein Lied, wo ich mich so in eine Wunschfigur rein katapultiere, ein total gut aussehender Typ, auf den alle fliegen und der aber so kalt ist, dass er alles an sich abperlen lässt. Also hat ja eine Art satirische Skizze, aber so herzergreifend ernst. Ich konnte das, glaube ich, in der Zeit, als wir es dann aufgenommen haben, schon nicht mehr so ernst nehmen. Wenn man noch so jung ist, wie ich es damals war, dann schreibt man ja Sachen, die man schon ein Jahr später nicht mehr so doll findet. Das ist jetzt anders geworden. Jetzt dauert es auch viel länger, bis ich mein Lied fertig habe.
Beutevogel.
In Leder bin ich wie einer von den Tubes. Und in zart rosa, wie ein Engel aus einem Vorsteinklub. Aber im Landwand, mit Bauernkriegshemd und Roots,
riech ich gleich nach Erde. Jedes Kostüm tut's. Beutevogel werd ich genannt. Zieh meine Kreise über Niemandsland. Ich seh, wie diese Frau grinst beim Fuhlsfestival, wie eine traurige Krähe, Gesicht rot wie ein Knall. Ich schlag ihr ein Salto und lande federleicht, und sie sagt, das war toll, du, und ihr Freund wird bleich. Heute Vogel, wo kommst du her? Die hier unten stehen und warten, die brauchen dich so sehr. Ach so, ausländische Namen wie Andra, Kloss und Raphael gaben mir die Herren und Damen vom Operncafé. Und die Klassenkameraden vom Arbeitskreis Wilhelm Reich schwammen rüber auf den Texten, und gleich war alles feucht. Heute Vogel mit dem Blick von einem Kind, wer dich sieht, weiß, was wahr ist, und nachher ist er blind. Ist ein langsames Lied mit einer trockenen Träne drin, die keiner sieht. Hey, die Jahre sind vergangen, manchmal bin ich wie ein Grab. Doch dann hilft mir, dass ich Sehnsucht nach meinen eigenen Händen hab. Ihr wisst gar nicht, ihr da unten, was ich euch damit sagen will. Trotzdem kommt manch einer nachher, weil er Lust hat auf ein Spiel. Beutevogel werd ich genannt. Zieh meine Kreise über
Beutevogel, die Single vom ersten Album von Manfred Maurenbrecher. Fragen muss ich natürlich auch nach der Familie. Uropa war Historiker, Opa war Schauspieler. Wie beeinflussen dich beide, direkt oder indirekt?
Naja, der Uropa hat mich nicht groß beeinflusst und auch nicht groß beeindruckt. Also in unserer Familie väterlicherseits, den Maurenbrechers, ist es tatsächlich so, dass sich das immer abwechselt, eine künstlerische Gestalt und dann nächste Generation in der direkten Nachfolge ein eher beamtischer Mensch. Mein Sohn macht gerade wieder eine Beamtenausbildung.
Ist ja auch toll.
Ja, ja.
Müsste ja jetzt Anfang 30 ungefähr sein, gell?
Ja, das Max. Max ist Anfang 30 und ist auch sehr musikalisch, aber hat sich irgendwie dafür entschieden, das nur als Hobby zu machen.
Das ist manchmal vielleicht auch heutzutage die bessere Entscheidung, ne?
Das stimmt.
Ursprung war ja ein Düsseldorfer Postmeistergeschlecht.
Ja, das eigentlich kommt die Familie vom Niederrhein und hat sich dann mal geteilt in diese Postmeister und die katholische Linie. Also die wurden evangelisch und die anderen blieben katholisch und waren so, haben mehr ja, Kleidungsstücke hergestellt, sehr reich. Und die evangelischen weniger reich, aber dafür ein bisschen risikofreudiger.
Gibt es da so eine Art Familienchronik auch?
Ja. Also auch meine Frau, also Christiane, hat sich sehr dafür eine Weile interessiert. Es gibt einen angeheirateten Maurenbrecher, Rudolf Mirbt. Das war der Erfinder des Laienschauspiels in Deutschland. Also man kann sagen Vorläufer des Impro-Theaters. Und der wurde von den Nazis kaltgestellt. Er hatte so einen Job in der Volksbildung, im Bildungsministerium und durfte den nicht mehr ausüben, weil er ziemlich links war. Und hat dann sich auf Familiengeschichte gestürzt. Und von dem gibt es eine große Chronik, geht bis ins Mittelalter. Und Christiane hat die dann vervollständigt.
Faszinierend, auf jeden Fall. Und zum Schauspieler, der Großvater, was für Filme hat er gemacht? Oder was für Rollen oder was für Theater?
Na, der war eigentlich, dann, der hat als Schauspieler angefangen, war dann mehr Theaterleiter. Und hat mich als Kind total beeindruckt, weil er sehr albern sein konnte. Und er musste immer auf mich aufpassen auf dem Spielplatz und zum Beispiel. Und hatte ja Zeit. Und er wollte da seine Ruhe haben und vor sich hinträumen. Und ich wusste genau, was passiert. Er sah noch relativ stattlich aus und setzten sich dann gerne alte Damen links und rechts neben ihn und versuchten ihn irgendwie in ein Gespräch zu ziehen. Und irgendwann kriegte er dann sehr gekonnte, ekelhafte Husten und Kotz, also Rotzanfälle und machte dann, irgendwann war die Bank wieder leer und er grinste zu mir rüber und ich wusste, jetzt hat er das, was er will.
Worüber lachst du überhaupt gern?
Über sowas.
Sehr, sehr gut. Ist irgendjemand in der Familie, also jetzt muss ich ja dann fragen, wo ich weiß, es gibt eine ganz große Chronik, auch Feuerwehrmann gewesen?
Nee, glaube nicht. Nee.
Dafür heißt die zweite Platte Feueralarm.
Ja, Alarm, ja.
Und enthält auch einen kleinen Hit, den spielen wir jetzt erstmal, Bingerbrück.
In Bingerbrück, die Hände wollten nicht zurück.